Felix, ich fand den ersten Teil schon nicht gut. Ich fand den zweiten noch schlimmer.
Es war ein gigantisches Kinomeisterwerk.
Und damit herzlich willkommen zu Kinoklatsch. Wir haben uns Dune 2 angeguckt.
Das ist richtig. Endlich. Nach wie viele Wochen? Wann kam der raus nochmal? Ende Februar, ne? Also haben wir 2,5 Wochen gebraucht.
Ja,
wir liegt aber auch daran, dass wirklich die Kinos brutal voll sind. Weil alle dieses epische Meisterwerk unbedingt sehen möchten.
Ja, meiner Meinung nach hätten wir es auch gerne lassen können.
Das ist wirklich Blasphemie, ne? Das ist Blasphemie.
Nee.
Doch, doch.
Es ist nicht meine Welt. Also das Gesamte. Ich fand den ersten Teil schon nicht gut. Es ist einfach, ich mag Fantasy-Dinge, aber das ist nicht meine Welt.
Das ist kein Fantasy, das ist Sci-Fi. Das ist pure, klassische Science-Fiction.
Ich mag Sci-Fi nicht.
Bevor wir darauf aber näher eingehen, drop erstmal ein paar News für uns. Und ich hoffe gut.
Dachte ich mir, dass du was Positives willst?
Ja.
Du hast bestimmt Ready Player One gesehen.
Selbstverständlich. Ist zwar schon mindestens 5 Jahre, wenn nicht sogar 6 her, aber ich warte sehnsüchtig auf einen zweiten Teil.
Da kam ja auch das Buch raus.
Richtig.
Mhm.
Und jetzt kommt der Film?
Ready Player Two raus.
Ja, geil. Wann?
Weiß ich noch nicht.
Oh. Also nur angekündigt oder wie?
Ja, ist wohl schon in Arbeit.
Ja.
Aber noch kein Startdatum bekannt.
Okay.
Und wer übernimmt Regie und ist Produzent?
Das
ist
selbstverständlich der gute Steven.
Spielberg, genau.
Right.
Dann etwas, worüber sich eventuell viele Leute freuen werden. Ich weiß nicht, ob du dich auch darüber freust. Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil gesehen hast. Kommt ein zweiter Teil von Super Mario Brothers.
Okay.
Am 3. April 2026. Da dürfen wir also noch ein bisschen warten.
2 Jahre noch?
Hm.
Haben die gerade angefangen, erst zu drehen oder wie?
Nee, das ist schon mittendrin wohl, die Dreharbeiten. Ich weiß nicht, warum sie dann so lange brauchen.
Oder darf man Dreharbeiten sagen? Eher Produktionsarbeiten?
Ja, Produktion, ja. Was auch immer. Also es geht jetzt nicht nur ums Drehbuch, was wird passieren, sondern sie sind wirklich schon dabei, das Ganze zu animieren.
Okay.
Weiß ich nicht, warum wir dann jetzt noch 2 Jahre warten müssen.
Ja.
Handlung ist noch nicht bekannt. Es gab wohl so ein paar Bilder, die geleakt wurden. Da waren Waluigi und Wario drauf zu sehen.
Ja.
Die Welt gibt ja auch genug Freiheiten, nicht nur zu erzählen, wie Mario und Bowser sich bekämpfen und versuchen, Peach zu bekommen.
Mm.
Gibt ja auch genug andere Charaktere. Ich würde mich sehr über Birdo freuen und über Monty Maulwurf. Das ist mein Lieblingscharakter.
Ich merke schon, Fan.
Großer Fan.
Ja.
Naja, dann kommt noch ein dritter Teil von Venom.
Oh,
wird okay. Wahrscheinlich der letzte Teil sein.
Okay.
Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus. Ich habe da jetzt auch kein Startdatum mitbekommen.
Ja, ich habe befürchtet, dass eine Trilogie draus wird, aber so tief bin ich da auch nicht im Game.
Ich weiß es leider auch nicht, aber die Fans haben gesagt, so wie der Trailer aussieht, wird es wohl der letzte sein, demnach.
Hm? Okay.
Hast du Watch Dogs gespielt?
Selbstverständlich, da gab es, oh, wie viel gab es da schon? 2, 3, 4? Gab es ja auch schon ein paar von Ubisoft. Aber der erste ist unangefochten der beste, finde ich.
Mhm.
Ne, wer es nicht kennt, dieses Spiel mit den Hackern. Ne, wo man, wie hieß er denn, Adrian, oder weiß ich nicht mehr, wie er hieß, der Hauptcharakter, der frei Third Person durch die Open World von Chicago fahren kann und da alle möglichen Sachen hacken kann, sei es Ampeln, sei es Züge, sei es Autos, alles, weil das eine komplett digitalisierte Welt ist, da ist alles vernetzt und damit alles angreifbar. Und du bist der Mann, der alles hacken kann, mit einer tragischen Hintergrundstory. War schon nicht schlecht.
Habe ich bisher noch nicht gespielt, hat mich jetzt aber gecatcht, würde ich dann mal machen.
Kann ich empfehlen. Also wie gesagt, vor allem den ersten.
Kannst du dir denken, was ich jetzt sage?
Natürlich. Ubisoft macht eine Serie draus.
Ein Film.
Ein Film?
Ein Film.
Das kommt unerwartet.
Sein. Mit Sophie Wilde.
Okay.
Bin gespannt. Auch wieder nichts bekannt, bla bla.
Ein Film?
Ja.
Erstaunlich, weil eigentlich ist ja Ubisoft eher auf dem Serientrip gerade, ne? Mit hier
Assassin's Creed.
The Witcher war ja jetzt erst wieder die letzte neue Staffel dabei und jetzt soll ja auch Assassin's Creed, hast du recht.
Aber ein Film. Oder nicht?
Nee, eine Serie.
Eine Serie.
Da soll eine Serie eigentlich mal kommen. Von Assassin's Creed. Irgendwann vielleicht.
Irgendwann vielleicht, aber es gibt ja auch einen Film.
Ja, aber der ist ja, warum auch immer, gefloppt damals. Ja. 2016 oder 17, ich weiß gar nicht, wann der rauskam.
17, glaube ich.
Der ist ja brachial gefloppt, weil er sich zu sehr auf die Gegenwartsstory von Assassin's Creed konzentriert hat, die ich ja großartig finde. Aber leider viele andere nicht. Und deshalb leider keine Fortsetzung damals. Ja, ich fand's ärgerlich.
Ich finde die Gegenwart-Story auch nicht so interessant.
Ich finde die voll spannend.
Bin immer genervt, wenn das kommt.
Es gibt aber auf YouTube so eine schönen Zusammenschnitte von den Cutscenes aller Gegenwarts, also der Gegenwartsgeschichte von Assassin's Creed. Kann man sich so am Stück angucken.
Ist bestimmt auch interessant. Vielleicht kommt man dann auch mehr rein, dass man da das Interesse irgendwie hat an der Gegenwartsgeschichte. Aber ich bin da irgendwie nicht drin. Ich will das Spiel an sich, dieses reine Spiel spielen und nicht dieses Gegenwartsthema noch dazu haben. Weil ich finde das Spiel an sich, wie es ist, halt geil. Die Art, wie das alles gemacht hat, die Art, wie du kämpfst und das Gesamte halt einfach.
Ja, aber das war ja gerade damals dieses krasse, diese Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Das war ja immer das Krasse an den Assassin's Creed Spielen.
Ja, und ich habe da halt Animus. Das Interesse an der Vergangenheit. Also auch, weil es halt eben cool ist, was das für Themen sind.
Ja, das stimmt. Jedes Spiel hat ja immer so seinen eigenen Teil. Aber deswegen, wenn sie da irgendwann mal eine Serie draus machen, sie haben ja einmal, ich glaube vor 3 Jahren oder 4 Jahren auf Twitter, hat Netflix mal so ganz, ganz, ganz kurzen Teaser gepostet. Wirklich nur das Assassin's Creed-Logo in der Mitte, kurz versteckt das Netflix-Logo. Und der bekannteste Jingle der Assassin's Creed-Reihe.
Wartest du jetzt, dass ich ihn vormache?
Natürlich. Nein, musst du nicht. Ist der Jingle von Ezio.
Ja.
Dem Hauptcharakter von...
Ich sag immer noch, du sprichst ihn falsch aus.
Der heißt Ezio.
Du sagst Ezio, als ob da irgendwo ein T versteckt wäre.
Das ist völlig egal. Der heißt Ezio Auditore da Firenze.
Sie.
Ist der bekannteste Assassine dieser Reihe und hat auch die beste Story hingelegt. Der hat seine eigene Trilogie in der ersten Trilogie. Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations. Und wenn sie das wirklich verfilmen, diese Lebensgeschichte von Ezio, wäre geil. Wäre wirklich geil.
Wäre geil. Was haben wir denn noch? Ah, der zweite Teil von Batman sollte herauskommen.
Ja.
Und zwar nächstes Jahr im Oktober.
Ja,
der kommt jetzt erst am 3. Oktober 2026.
Um ein Jahr verschoben?
Ja, und sie haben jetzt nicht gesagt, warum. Also man kann jetzt vermuten, aber sie haben jetzt nicht offiziell gesagt, warum sie das verlängern.
Na, muss es ja irgendwas mit der Produktion zu tun haben, oder?
Wahrscheinlich schon.
Oder sie haben Marketinggründe wieder, dass sie sagen, nee, irgendwas kommt irgendwas anderes dieses Jahr im Herbst raus? Irgendwas Großes?
Joker? Vielleicht wollen sie das dann separieren.
Ja. Ich glaube, ich werde zu dicht hintereinander.
Ja. Na, wobei, das sollte ja eigentlich nächstes Jahr erst kommen und jetzt kommt es übernächstes Jahr und dieses Jahr kommt Joker. Oder kommt,
ach stimmt, wir haben ja 24, hast recht.
Joker kommt Joker nicht nächstes Jahr erst? Dann macht's Sinn. Ich glaube, Joker soll nächstes Jahr erst raus. Warte mal, ich habe doch mein schlaues Büchlein. Leute, wo steht das hier?
Das schöne analoge Notizbuch.
Ich hab's, steht hier, 2024. Also dieses Jahr kommt Joker raus. Das heißt, sie hätten nächstes Jahr kein Problem damit gehabt. Es sei denn, es ist jetzt noch was geplant, wovon wir nichts wissen.
Deswegen, also irgendeinen Grund muss es ja haben, dass sie das so weit auseinanderziehen. Vielleicht kommt, aber was soll kommen? Also, naja, wir lassen uns überraschen.
Dann noch etwas, worüber ich mich sehr gefreut habe. Nobody 2 kommt raus.
Okay.
Aktuell noch das Drehbuch in Arbeit, dauert also auch noch, bestimmt 2026 erst. Habe ich mich aber so gefreut, weil der Hauptcharakter ist Bob Odenkirk. Und den finde ich ja einfach nur toll. Ja. Auch seine deutsche Synchronstimme, es ist wundervoll. Kann ich auch nur noch mal sagen, Leute, ich glaube, ich habe es noch nie gesagt in diesem Podcast, guckt euch Breaking Bad an und jeder, der sagt, ja, natürlich, habe ich gemacht, ist ja auch einfach die beste Serie auf der Welt, bitte sag das Felix mal.
Nö, danke. Braucht er mir nicht sagen.
Er wehrt sich wirklich vehement dagegen, Breaking Bad zu gucken.
Ich wehre mich nicht, aber ich habe überhaupt gar kein Interesse daran.
Es ist die beste Serie, wirklich, wenn... Oh, du machst mich fertig. Ja, okay, auf jeden Fall kommt der Teil raus. Jetzt nur noch mal, ganz kurz, kommt Star Wars. Ich habe langsam keinen Bock mehr, über Star Wars zu reden. Ich weiß, ja, aber Star Wars wird so ausgeschlachtet. dass es gar keinen Spaß mehr macht. Es macht mir keinen Spaß mehr.
Ja, was hast du erwartet? Wenn Disney den Laden kauft, dann wollen sie auch Geld draus machen.
Ja, jetzt.
Und dann drücken sie Geld raus, bis nichts mehr übrig ist.
Ja. Auf jeden Fall kommt jetzt The Acolyte raus am 4. Juni. Und das spielt mehrere Dekaden vor Episode 1.
Ja, das ist.
Haben sie sich noch mal ein neues Zeitfenster geschaffen, wo sie ganz viel dazwischen schieben können. Ja, ganz toll.
Ich habe halt da immer die Angst, dass sie in irgendwelche Widersprüche geraten. Mit Büchern, mit anderen Serien, mit Filmen. Irgendwann, also wie will man da irgendwann den Überblick noch behalten? Oder gibt es da wirklich komplett eine Art Gremium bei Disney, was da den Überblick behält? Über ja, das ganze Franchise und sagt, nee, das könnt ihr so nicht schreiben, weil das widerspricht dann dem und dem und Ich hoffe, weil, also so viel wie die produzieren, wer soll da mitkommen noch?
Das fand ich ja schon so krass bei Mandalorian und Book of Boba Fett. Das hat mich während dem Gucken verwirrt, dass, glaube ich, bei Mandalorian auf einmal zwei Folgen eigentlich nur über Boba Fett waren und das hat mich total verwirrt.
Ja, dieses Ineinandergreifen dann.
Genau.
Ja.
Und da muss man doch auch, das kam ja, glaube ich, sogar während, also zeitgleich ungefähr raus. Wenn ich mich nicht irre?
No, ein bisschen versetzt war schon, aber.
Ein bisschen, ja.
Dass die sich gegenseitig immer angeteasert haben, ja.
Und das war dann auch, also das muss ja auch einfach während dem Schreiben und sowas verwirrend sein.
Na gut, wenn es derselbe Typ produziert oder das Drehbuch schreibt, dann passt es ja.
Nee, auch das muss ja verwirrend sein. Welche Serie?
Vielleicht hat er auch einfach ein Boba großes jetzt, Drehbuch geschrieben und hat dann einfach so ein paar Seiten in der Mitte rausgerissen und gesagt: So, das hier wird jetzt Boba Fett und der Rest ist Mandalorian.
Und weil es so nicht ganz stimmig war, hat er Boba Fett einfach doch noch mal bei Mando reingepackt. Genau. Weil sonst waren nicht genug Folgen oder so und es waren zu viele bei Boba Fett.
Oder der hat das Drehbuch so auf lose Blätter geschrieben und eines späten Abends war sein Fenster offen und wusch kam der Wind rein und alle Blätter lagen verstreut auf dem Boden und er musste irgendwie zusammensortieren wieder.
Auch ein guter Punkt. Und dann hat er einfach am nächsten Tag das so abgegeben und dachte sich, ah, passt.
Passt.
Machen wir.
Genau, Disney stand schon da mit dem Geldkoffer, nimm und weg.
Gut, das waren jetzt die News. Wir können jetzt sehr gerne über den Film reden. Möchtest du vielleicht erstmal, bevor wir in die hitzige Debatte gehen,
in die hitzige Debatte,
erklären, worum es in dem Film geht?
Die hitzige Debatte, ich kenne das Ergebnis schon, aber ist egal. Kurz zu Dune, vielleicht zusammengefasst, Spoilerwarnung an dieser Stelle, es ist natürlich die Fortsetzung des ersten Teils, macht ja auch Sinn, wenn es der zweite ist. Basiert beides auf dem gleichnamigen Buch. Und es gab schon mal eine Verfilmung in den 80ern, da hat Sir Patrick Stewart mitgespielt. Kennen wir woher? Richtig, Professor Charles Xavier.
Hätte ich lieber Patrick Swayze gehabt, aber.
Ja, okay, lassen wir auch so stehen. An dieser Stelle. Nein, aber Dune, oder im Original der Wüstenplanet, baut ähnlich wie Star Wars quasi ein eigenes Universum auf. In dem es ein gigantisches Imperium gibt, was alles kontrolliert. Und es gibt halt verschiedene Häuser, Adelsfamilien, so die so im Laufe der Jahrtausende entstanden sind, die halt die Galaxis so unter sich aufteilen. Ne? Jeder Planet, jede größere Welt hat seinen eigenen Herrscher, seine eigene Herrscherfamilie. Und es scheint so, als ob der Imperator nach gut Dünken da Machtspielchen betreiben kann und Welten auch mal neu zuteilen kann. Und so kommt es, dass der gleichnamige Wüstenplanet Arrakis oder auch Dune dem Haus Harkonnen weggenommen wird und dem Haus Atreides zugeteilt wird. Das passiert alles im ersten Teil. Und wie wir damals gesehen haben, lassen sich das die Harkonnen nicht gefallen, denn Arrakis ist ein sehr wertvoller Planet, wenn nicht gar der wertvollste des bekannten Universums. Denn er hat eine sehr wichtige Ressource, das sogenannte Spice.
Spice.
Spice, genau. Eine Art chemische Droge, also Leute können davon high werden und haben die krassesten Visionen. Primär wird es aber für die Raumfahrt genutzt, deswegen, also ohne Spice kann in der Welt, in dem Universum keinerlei Raumfahrt stattfinden. Von daher ist schon verständlich, warum quasi alle ein Interesse an diesem Planeten haben und warum gerade die Harkonnen, die damit Milliarden Umsatz generieren, nicht sehr froh sind, wenn sie den Planeten abgeben müssen. Und das Haus Atreides übernimmt im ersten Teil die Herrschaft über den Planeten und am Ende geht das ganz schön krachend in die Hose, wenn die Harkonnen dann einmarschieren und sich versuchen, den Planeten zurückzuholen. Und da setzt quasi der zweite Teil direkt an. Ne?
Ja.
Ja. Ja.
Als ich den ersten geguckt habe, bin ich eingeschlafen. Ich habe das Ende nicht mitbekommen.
Du hast das Ende nicht mitbekommen. Am Ende passiert sehr viel Bum, Bum, Bum.
Ich wusste nicht, dass da gekämpft wird.
Da wird sehr krass gekämpft.
Ja.
Also die Harkonnen bombardieren die komplette Stadt. Da stirbt auch der Vater von Paul.
Stirbt das erklärt
da
einiges.
In dem Kampf. Also der wird nicht bombardiert, der wird vergiftet von seinem Leibarzt. Denn sein Leibarzt stellt sich als Verräter raus.
Das weiß ich aber. Siehst das habe ich noch gesehen.
Das hast du noch gesehen, okay. Ja, und direkt danach fliegen die Bomben. Und dann flieht Paul mit seiner Mutter in die Wüste, denn er hat ja schon seit längerem Visionen, dass er in der Wüste auf eine bestimmte Person treffen könnte, ne, die sich Shani. Dann immer klarer darstellend als Shani herausstellt. Und so begibt er sich dann mit seiner Mutter, die ihren eigenen religiösen, fanatischen Trip als Bene Gesserit hat, begibt er sich in die Wüste und
die
trifft
hat so
dann natürlich
viel Spice abbekommen, die Frau.
Nee, man muss dazu sagen, Bene Gesserit sind in der Dune-Saga eine sehr wichtige Gruppe von Personen. Die haben ja das Ziel, durch verschiedene Kreuzungen von Menschen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten über die Jahrtausende den einzig wahren Propheten, Führer, was auch immer
Messias.
Zu... Ja, wenn man so will, den Messias
nee,
zu
so
zeugen.
Haben sie es gesagt.
Ja, also Dune ist im Original schon sehr religiös angehaucht und das transportiert der Film dann natürlich auch. Also die Bene Gesserit versuchen, die Geschicke der Menschheit da zu lenken, indem sie halt Adelshäuser aufs Unterschiedlichste miteinander verbinden, verkuppeln, verbrüdern, verschwestern, sodass am Ende irgendwann hoffentlich der eine wahre Führer der Menschheit rauskommt, darf man so sagen. Und deswegen, die Mutter ist halt eine Bene Gesserit, hat ein paar Fähigkeiten an ihren Sohn Paul weitergegeben und lebt jetzt ihren eigenen religiösen Trip, ihre eigene Mission quasi aus. No?
Ja,
setzt der zweite Teil an.
Ich fand, im ersten Teil war sie ja auch noch, war alles ganz okay, aber im zweiten Teil wurde es dann sehr wild.
Ja, also es wird sehr wild mit ihr. Vielleicht bevor wir auf die Story von Dune 2 dann näher eingehen und dann eine große Spoilerwarnung machen. Wir wollen ja kurz festhalten, du fandst ja nicht den ganzen Film scheiße.
Nee, da muss ich mich jetzt nochmal zurücknehmen. Ich habe eben gesagt, ich fand den ersten schlecht und den zweiten noch schlimmer. Ich finde die Filme an sich sehr gut gemacht. Mich interessiert nur die Storyline überhaupt nicht. Sci-Fi ist nicht meins, überhaupt nicht. Und demnach interessiert mich die Story nicht. Also ich würde das Buch auch niemals lesen und ich lese sehr gerne alles Mögliche, also wirklich alles Mögliche. Aber Sci-Fi, da komme ich nicht ran.
Ja.
Deswegen der Film an sich super gemacht. Jetzt auch beim zweiten Teil können wir gerne direkt drauf eingehen. Filmmusik, Hans Zimmer,
ja.
Wow.
Der Mann ist einmal ein Genie, muss man nichts weiter zu sagen.
Ja, Kulisse, Special Effects, alles.
Bombastisch.
Hammer.
Jetzt haben wir auch rausgefunden, wir saßen ja, bevor wir Dune geguckt haben, ein paar Tage vorher im Kino. Und ich habe schon mich gewundert während des Films, warum das die ganze Zeit so vibriert.
Mhm.
Das ist wirklich der Bass von Dune, ne?
Ja.
Der da, also da zittert das ganze Gebäude.
Ja,
das ist
echt
krass.
Wirklich krass. Und es war, wir haben zu dem Zeitpunkt Poor Things geguckt und dachten, okay, liegt das jetzt irgendwie gerade an der Szene? Aber die Szene war nicht besonders, sage ich mal, in dem Film, um dass man sagt, jetzt müsste irgendwie Bass einsetzen oder irgendwie eine Vibration.
Ja. War es Poor Things oder Zone of Interest? Ich weiß es gar
Ach,
nicht
Quatsch,
mehr.
Ach Quatsch, ja, Zone of Interest, sorry.
Ja.
Nicht
weil
Poor
ich glaube,
Things,
nämlich,
das ist schon lange
das
her.
Stimmt, das war Zone of Interest, weil ich mich, im ersten Moment hatte ich so die Intention, vielleicht kommt das irgendwie, soll das so sein?
Mhm.
Dass das irgendwie, damit Auschwitz noch besser rüberkommt, weißt du?
Ja.
Dass man so ein bisschen noch, oh, jetzt schallt hier richtig der Bass raus, dass man so wirklich so ein bedrückendes Gefühl bekommt. Aber nee, das war wirklich von nebenan. Hat sich dann hinterher rausgestellt. War krass.
Hat aber The Zone of Interest noch mal krasser gemacht,
ja, ne?
Finde ich. Also auch, weil es gerade einmal besonders an einer Stelle war, wo man im Hintergrund dann eine Dampflok gesehen hat.
Ja.
Also nur den Rauch natürlich wieder. Und dann kam die Vibration und dann dachte ich so, jetzt passt's.
Vielleicht haben die das ja auch miteinander abgestimmt.
Nee, das glaube ich nicht.
So richtig gut getimed.
Naja. Also, ja. Wie gesagt, Film an sich top. Nur die Geschichte ist einfach nicht meins.
Ja, sie ist sehr abgespaced. Die Bücher werden auch immer schlimmer, was dieses Abgedrehte angeht. Also, wenn du jetzt schon fandest, dass die Mutter da ziemlich abgeht, es wird noch schlimmer in den Büchern.
Hast du die Bücher gelesen?
Nee, aber ich hab mir mal irgendwann so eine grobe Zusammenfassung und Rezension von diesen Büchern durchgelesen und die Kritiken sagen alle, es wird einfach noch weirder. Also die ersten beiden Filme basieren ja auf dem ersten Buch von Dune und der wahrscheinlich dann dritte Film, ne, wird dann auf dem zweiten Buch basieren und ab dem dritten Buch, es gibt glaube ich 6 oder 7 Bücher, also es wird immer weirder.
Oh Gott.
Da geht es dann richtig um religiöse Fanatismen und alles mögliche hat er da reingeknallt in die Bücher. Ja, und dann, als dann der eigentliche Autor gestorben ist, hat dann sein Sohn weitergemacht mit einem anderen Autor und hat dann noch ein paar Prequels rausgebracht. Was war vor Dune? Wie kam es dann dahin? Wie hat sich Haus Harkonnen, wie hat sich Haus Atreides so entwickelt? Und woher kommen eigentlich die Bene Gesserit? Alles sowas. Da gibt es unzählige Bücher. Aber ich fand das jetzt gar nicht so schlimm in dem Film. Also die Story fand ich, sie ist merkwürdig, sie ist weird, sie ist anders, aber ich fand's gut anders.
Es ist halt nur nicht meins. Ja. Es ist nicht mein anders.
Ja, das verstehe ich, wenn man da dann raus ist und sagt, oh Gott, nee, sorry. Das ist mir zu viel durcheinander hier mit 4 Häusern und Drogen und religiösen Praktiken und Anhängern, die da rumlaufen. Und, also es ist ja schon, wenn man sich überlegt, wie viele unterschiedliche Kulturen wir jetzt so vorgeknallt bekommen haben da, ne? Also Paul mit seiner Mutter erst bei den Fremen, die schon ein Völkchen für sich sind mit ihren Praktiken, kann man irgendwo nachvollziehen, wenn man in der Wüste quasi lebt, dass man halt von Leichen mit Maschinerien das Wasser entzieht bis zum Get-No. Einfach weil Wasser krass. Die wertvollste Ressource ist auf so einem Planeten, neben dem Spice, aber zum Überleben braucht man primär Wasser. Aber es ist schon weird, ne? Wenn dann die da teilweise ihre Gegner noch halb leben irgendwie und kriegen eine fette Nadel hinten rein, so jetzt saugen wir mal das Wasser ab.
Das war etwas, das ist dann auch wieder das Religiöse. Wasser ist so wichtig und dann zeigen sie da den wie viel Kubikmeter großen Wasservorrat, den sie aber niemals anrühren würden, weil das Wasser ist von den Verstorbenen.
Ja.
Also da ist für mich irgendwo die Grenze erreicht, wo ich sage, ja, natürlich würde ich auch selber, wenn man sich mal so denkt, würde ich das tun, natürlich nicht.
Ja.
Wasser von verstorbenen Menschen, aber wenn du in der Wüste lebst und Wasser so wichtig ist, dass du nicht eine Träne vergießen darfst, weil das zu schlimm wäre und zu wenig Wasser dann in deinem Körper wäre, naja, dann doch schon eher.
Ja. Dieses Wasser in dem Tempel auch wieder komplett auf dem religiösen Touch, ne? Also genau. Wir entziehen natürlich nicht allen Leichen, sondern nur den unseres Volkes entziehen wir das Wasser, was wir dann in diesen Tank da tun. In Millionen und Abermillionen von Liter Wasser, die da drin schlummern, aber halt heilig sind. Ne? Wir entziehen nur das von unseren Gegnern, das Wasser, das können wir dann benutzen. Aber das von unseren eigenen Leuten, um Gottes Willen, das kommt da schön in den heiligen Tempel und bleibt da.
Hieß es nicht auch irgendwie, wenn der voll ist, dann passiert irgendwas, dann kommt der große Messias oder
du,
weiß ich nicht mehr.
Da beschäftige ich mich auch nicht mit. Das, irgendwann bin ich auch raus. Aber,
ach, Entschuldigung.
Ja, ist halt so, ne? Also jede kleinste Praktik merke ich mir dann auch nicht.
Okay. Auf jeden Fall wurde das irgendwie angesprochen, dass wenn dieses Wasserbecken voll sein sollte, glaube ich, hatte er gesagt, dass dann der Messias kommt und ja, keine Ahnung, das Wasserbecken war auch fast voll. Dann war ja aber noch die Geschichte, dass da auch alles zerbombt wurde, also der Tempel.
Ja.
Und ja, dann naja, war ja das Harkonnen, auch im Arsch.
Die halt im ersten Teil die Kontrolle über den Planeten wiedererlangt haben, natürlich auch versuchen, den zu halten. Und wenn die Fremen natürlich ständig Gegenangriffe starten, ne, dann ist klar, dass das über kurz oder lang zu Konfrontationen kommt. Und eine Konfrontation trifft dann halt leider auch diesen Tempel. Oder halt die Stadt insgesamt, in der sie da gelebt haben. Ne?
Und darf ich mal fragen, ich habe ja gesagt, ich bin in dem Thema nicht drin. Ich habe da einiges nicht verstanden. Aber was mir wirklich ein großes Rätsel war, ist der Harkonnen in seinem komischen Schlammbecken dort? was ist das für ein Wesen, dass der da so, der hatte die ganze Zeit dieses riesige Ding um sich rum, diesen, ich sag mal, Minenballon.
Ja, naja, weil er halt im ersten Teil vergiftet wurde.
Und deswegen muss er in Schlamm baden und, also,
naja, es ist, man kann sagen, es ist ähnlich wie bei Star Wars, der Bacta-Tank, das hält ihn einfach am Leben. Also, zur Erinnerung, im ersten Teil, als der Vater von Paul stirbt, in seinen letzten Atemzügen knackt er ja so einen Zahn auf, wo so ein Gift drin ist und atmet das so aus. Und das trifft den Baron Harkonnen so halb. Also der schafft es so, gerade so noch sich wegzudrehen, sonst wäre er wahrscheinlich direkt draufgegangen. Alle anderen in dem Raum sind ja auch draufgegangen. Also alle Soldaten, die da drumherum noch standen in dieser Szene, alle draufgegangen. Auch natürlich der Vater selber ist auch draufgegangen, aber das war ja, der wäre so oder so draufgegangen. Und den Baron hat es halt so gerade so, konnte er sich retten, aber halt in dem Tank, der hält ihn halt am Leben. Ist ein bisschen krude dargestellt, aber im Prinzip ist die Idee ein bisschen an Star Wars mit dem Bacta-Tank angelehnt, ne?
Hätte ich das Ende nicht verpennt, hätte ich das jetzt auch gewusst, okay. Ja. Sorry.
Ja.
Was ich noch geil fand von der Szenerie wieder, da war ja, das muss ich jetzt erwähnen, weil sonst habe ich leider gar nicht mehr so viel zu sagen zu dem Film, es tut mir leid. Das hattest du mir dann danach auch erzählt, das ist mir währenddessen nicht mehr aufgefallen, aber ich habe es mir nochmal auf YouTube angeguckt. Und zwar gibt es da diese eine Gladiatoren-Szene quasi, wo der Sohn,
Der Neffe
Harkonnen irgendwie zum Geburtstag geschenkt bekommt, dass er da halt gegen noch Atreides-Leute kämpfen darf. Ich glaube, 3 waren es ja. Und bei dem Planeten ist es so, dass es eine schwarze Sonne gibt.
Ja.
Und sobald er rausgegangen ist an die Sonne, also an die frische Luft und sowas, wurde das Bild schwarz-weiß. Das ist mir tatsächlich währenddessen überhaupt nicht aufgefallen. Obwohl ich trotzdem, ich habe ja dauerhaft hingeguckt, so ist ja nicht, also ich war jetzt nicht so desinteressiert vom Film, dass ich da irgendwie durchs Kino geguckt habe. Nee, ich habe schon raufgeguckt, aber irgendwie ist es mir gar nicht aufgefallen. Ich habe es gar nicht bewusst wahrgenommen.
Ja. Das haben die auch mit irgendeiner ganz speziellen Produktionsart gedreht. Ich weiß nicht, wie man das nennt, invertiert oder irgendwie so. Mit ganz speziellen Kameras haben die das gedreht. Also die haben nicht einfach nur hinterher einen Schwarz-Weiß-Filter drauf geklatscht und gesagt, so, schwarze Sonne. Die haben das, also Denis Villeneuve hat sich da wirklich alle Ehre gegeben, hat da tief, tief, tief in die Technikkiste gegriffen und hat das auf ganz spezielle Art produziert. War schon krass.
Ja.
Deswegen, also als kinematografisch ist es einfach ein Meisterwerk, dieser Film. Kann man, finde ich, nicht anders sagen. Also bildgewaltig, tongewaltig, musikgewaltig, die Story, wie gesagt, ja, lässt sich streiten. Ne? Dann die ganze Reise. Ne? Paul wird ja dann bei den Fremen am Anfang belächelt als Außenseiter, der hier nichts zu suchen hat. Kommt dann so nach und nach rein, lernt die Gebräuche. Ne? Und die beste Szene, auf die ich mich ja gefreut habe, er schafft es, einen Sandwurm zu reiten. Und das ist ja quasi so das Ritual, was ihn dann endgültig in diese Kultur der Fremen reinholt, wo dann auch Shani ihn dann quasi respektieren lernt und irgendwann auch lieben lernt, was dir ja viel zu schnell ging.
Ja.
Ich meine, gut, der Film geht sehr lange und zwischen diesen Szenen liegen eigentlich mehrere Monate. Ne? Also da vergeht eine ganz, ganz lange Zeit eigentlich. Und wenn Denis Villeneuve das jetzt auch noch in voller Breite dargestellt hätte, wären wir, glaube ich, nicht unter 3 Stunden gelandet mit diesem Film. Von daher, glaube ich, kannst du ehrlich gesagt an deiner Stelle eher froh sein, dass das so schnell ging, sonst hättest du noch länger im Kino gesessen.
Ich fand es halt einfach sehr plötzlich. Also ja, sie hat ihm geholfen, da die ganzen Rituale zu meistern und wie man das alles wirklich macht und wie man es auch richtig macht vor allem. Also auch das Laufen im Sand.
Ja.
Aber das ging dann so plötzlich. Also es war innerhalb von gefühlten 3 Minuten, dass sie dann da eben auf dieser Düne saßen und sich geküsst haben. Und ich dachte mir so, hä?
Ja, wie gesagt, da vergehen eigentlich sehr, sehr lange Zeiten zwischen. Aber egal, was mir viel zu schnell ging, war seine Reise in den Süden zu seiner Mutter, die ja dann im Süden, muss man jetzt auch wieder kurz erklären, es gibt ja die Nordfremen und die Südfremen.
Mhm.
Die Nordfremen sind eher so ein bisschen auf Realismus getankt. Ne? Ja, wir kämpfen hier gegen die Harkonnen und wollen die vom Planeten runter haben. Und die Südfremen sind so die Religionsfanatiker.
Die so werden aber auch in Ruhe gelassen.
Genau. Ne? Weil ja von den Harkonnen immer dieser Mythos gestreut wird, ja, im Süden, da kann man ja nicht wohnen. Ne? Da ist nichts, wo man leben kann. Da kann gar keiner sein. Hm. Also warum sollen wir da hin? Wird dem Baron Harkonnen dann tatsächlich zum Verhängnis, diese Einstellung? Aber die Südfremen sind halt sehr, sehr religionsfanatisch und die Mutter auf ihrer eigenen Mission zieht dann in den Süden und gründet da quasi den Kult, zu sagen, Paul ist der einzig Wahre, ihr wisst es alle, ne? Er ist der Messias, er ist der Auserwählte, er wird den Planeten Arrakis befreien, er wird das Imperium befreien von all dem Übel, er wird die Menschheit in eine glorreiche Zukunft führen, bla bla bla. Und Paul streitet das ja von Anfang an ab und sagt, nee, um Gottes Willen, ich bin nicht der Messias, lass mich in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben. Und irgendwann, rein aus der Not heraus, reist er in den Süden zu seiner Mutter, trinkt da einmal diese Wurmpisse, dieses blaue
Wasser des Lebens.
Genau, das Wasser des Lebens, ne, von einem ertränkten Sandwurm geerntet, trinkt er. Und auf einmal macht's Klick und jetzt, ja komm, ich renne jetzt hier in die große Halle rein, wo alle Anführer der Fremen versammelt sind und erkläre mich hier zum Führer der Nation und los geht der große Feldzug gegen die Harkonnen. Also diese Szene ging mir viel zu schnell. So dieser Schnips von, ich will damit nichts zu tun haben, bis jetzt geht's los.
Bei der Mutter war es ja aber auch so, sie hat das Wasser des Lebens getrunken und dann wurde sie ja richtig abgespaced.
Richtig, aber das fand ich gut, war ja immer so begleitend zu den eigentlichen Szenen mit Paul und Chani zu
sehen.
So nebenbei, so diese Entwicklung. Auch dieser Twist mit, dass keiner wusste bei den Fremen, dass sie schwanger war und dass dieses Wasser ja auch Auswirkungen auf das Kind hatte und dieses Kind jetzt volles Bewusstsein erlangt durch dieses Wasser und mit seiner Mutter kommunizieren kann.
Nicht nur mit seiner Mutter, auch mit Paul.
Ja, stimmt, durch diese visionäre Kraft, ja. Aber an sich kommuniziert das Baby mit der Mutter und die Mutter spricht dann laut aus, was das Baby denkt.
Das fand ich auch immer so. Am Anfang dachte ich, sie bildet sich das jetzt irgendwie ein wegen den Drogen, als sie da meinte so, ja, sie sagt das und das. Und ich dachte mir so, ach komm.
Ja.
Ach, nö, jetzt noch nicht sowas hier, nee.
Mhm.
Aber doch, wurde ja dann gezeigt, da war ja tatsächlich das Baby was drin.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Auch da kleine Abweichung vom Buch, wenn ich mich nicht täusche. Also, ich meine, im ersten Buch kommt das Baby schon zur Welt. Tatsächlich, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Vielleicht ist ja ein Dune-Leser unter uns. Schreibt es uns gerne auf Kinoklatsch bei Instagram. Dann werde ich antworten, nicht Celine?
Ja, da halte ich mich raus.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das im ersten Buch, aber ich meine ja, dass da tatsächlich seine Schwester, es ist ja seine Schwester, man sieht sie auch ganz kurz mal in so einer Vision, sieht man sie ja schon angedeutet. Ich meine aber, die ist schon eigentlich auf der Welt. Aber egal, soll gar nicht weiter das Thema sein. Das heben wir uns auf für den dritten Teil. Denn dazu wird es natürlich kommen nach dem Ende.
Ja.
Ne? Also nachdem Paul da seinen großen Feldzug gegen die Harkonnen gestartet hat, die alle vom Planeten gefegt hat. Auch mit den Twist fand ich auch sehr, okay. Ja, hier ist übrigens ein Bunker, da sind 98 Atomsprengköpfe drin.
Ja, auch einfach so.
Ja,
wir haben eine ganze Atomraketenvorrat hier. Einfach so hinter dem Stein. Und ich dachte mir auch nur so, wie jetzt?
Genau.
Also klar, da guckt keiner hinter dem Stein, aber hä?
Ja, steck mal deine Hand da rein. Guck mal hier, 98 Sprengköpfe von deiner Familie für dich. Viel Spaß.
Auch, dass die Mutter das nicht weiß? Oder, also,
Dass die Mutter das nicht weiß, kann ich tatsächlich nachvollziehen, denn die war ja mit dem Vater nicht verheiratet.
Nee, aber sie hat da ja schon sehr stark mitgemischt damals, oder?
Ja, aber ob der Vater ihr alles erzählt hat, weiß ich nicht. Ich meine, ja, die waren sehr, sehr krass ineinander verliebt, waren aber nie verheiratet. Es war nur seine Konkubine. Die waren nicht verheiratet. Also ich weiß nicht, inwieweit er ihr sowas anvertraut hat, sondern vielleicht eher doch seinen engsten Beratern, die ne, und dann das Wissen weitergegeben haben an Paul und sagen, guck mal hier, pack mal deine Hand rein und da ist der Familienvorrat über Jahrtausende angelegt.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich meine, ja, da sind wir wieder, für mich ist jetzt quasi positiv, es waren nicht mal 3 Stunden im Kino, aber so schnell, wie alles dann immer wieder mal abgehandelt wurde, hätten es auch einfach besser 2 Filme sein können.
Also nochmal teilen?
Ja. Ich weiß, ist krass, aber dann entweder einen längeren Film machen, damit man alles ein bisschen ordentlicher erzählen kann, weil das ging wirklich, teilweise ging es richtig zack, zack, zack. Und du wusstest gar nicht mehr so richtig, wo es jetzt richtig lang geht, weil ja. wirklich dann kam er auf einmal mit, ja, wir haben hier noch so Atomraketen. Und von der einen auf die anderen Sekunde war das dann gefühlt schon so, dass die auch benutzt wurden. Also das war halt alles sehr schnell.
Jetzt muss ich gerade an das Totschlagargument denken, was wir schon mal gebracht haben. Es ist ja eine Buchverfilmung. Lies das Buch, ja. bevor du den Film siehst.
Klar. Gut, da muss ich uns jetzt aber selber widersprechen, weil das war damals bei Tribute von Panem. Und da ging es an zwei Stellen, glaube ich, ging ja. es dem, der sich beschwert hat, zu schnell.
Ja.
Es sind jetzt aber so viele Stellen, wo das dann auch so schnell ging, zum Beispiel, dass sich der oberste Hakon dafür entschieden hat, oder wer das war, dass halt nicht mehr der eine Hakon da Arrakis leiten soll, sondern eben da der Totalpsychopath Hakon, das ging auch so zack.
Ja, aber gut, das hat sich ja im ersten Teil schon angedeutet, weil der war ja im ersten Teil schon ziemlich weird drauf.
Ja, weird drauf, aber es ging dem ja nur darum, dass er halt das Spice nicht ordentlich abbaut und damit nicht klarkommt, wie er angegriffen wird. So, dann wurden zwei Angriffe gezeigt. Ganz ja. schnell einmal. Und dann war er weg. Und das dann kam ja der neue Psychopath und dann auch am Ende zum Beispiel das mit dem Kampf.
Zwischen Paul und dem Neffen?
Ja, und auch, dass er dann vor Chani gesagt hat, dass er dann irgendwie die andere da heiraten würde. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwie ein interessanter Faktor wäre. Weil es ging ja auch irgendwie vorher schon darum, dass Florence Pugh ist die Schauspielerin, ich weiß jetzt nicht, wie die im Film hieß, eventuell, ich hab's nicht verstanden, geschwängert wurde von dem Psychopathen.
Nee, da verwechselst du sie gerade mit Lea Seydoux.
Ja, dann meine ich die.
Ja. Die war ja eine Bene Gesserit. Die hat ja wieder ja. diese Mission fortgeführt. Wenn's Paul nicht ist, ne, das ist ja auch wieder diese Krux. Auch schöne Anlehnung an religiöse Bewegungen, wenn sich die dann nochmal aufteilen und sagen, nee, Paul ist es jetzt gar nicht. Wir müssen weitermachen mit unserem Plan. Wir müssen weiter hin und her uns kreuzen. Der kommt noch, der eine Ware. Und die andere Hälfte sagt, nee, das ist Paul. Bei dem sind wir ja. jetzt, bei dem bleiben wir. Hat man ja gemerkt. Ne?
Aber den hat sie ja irgendwie auch dann halt dieses typische auf Schmerz getan, also dieses macht deine Hand da rein und dann tut sie ihm halt super dolle weh.
Genau.
Getestet. Und dann wurde nur ganz kurz gezeigt, dass die womöglich Sex hatten.
Mhm.
Und dann war irgendwie so eine kurze Einblendung, also nicht Einblendung, sondern sie hat dann irgendwie gesagt von wegen, die Blutlinie ist
gesichert.
Mhm. Und dann gut, war halt klar, okay, sie scheint schwanger zu sein.
Naja, muss ja
aber
auch.
Aber das
weil
war
sonst,
auch so zack.
Weil sonst wären die Hakonnen ja jetzt weg. Ne? Der Baron ist tot. Beide Neffen sind tot.
Ja, aber das ging wirklich so zack einfach. Das war zack.
Ja.
Und das passiert halt wirklich, nee, ich muss jetzt nochmal auf dieses Buchthema zurück. Das ist wirklich, wirklich oft in dem Film passiert, dass eine Geschichte innerhalb von einer Minute ganz kurz mal abgehandelt wurde, ohne wirklich, dass man verstanden hat, warum das jetzt passiert. Gerade wenn man nicht so sehr im Thema Sci-Fi ist.
Ja. Also da habe ich immer die große Hoffnung, dass wenn dann der dritte Teil irgendwann draußen ist und man die Trilogie dann hat und die sich quasi so insgesamt nochmal anschaut, dass man dann diesen Aha-Effekt hat.
Ja, mehr ne? Verständnis. Aber ich find's auch doof, wenn es bei einem Film so ist, dass du erst ab dem dritten Teil verstehst, warum das alles so ist.
Ja, aber das Problem haben wir ja öfter, gerade
bei
Buchverfilmung.
Das ist eigentlich auch bei Tribute von Panem so.
Ja, das haben wir ja wirklich öfter, dass man so bestimmte Verknüpfungen und Verbindungen wirklich erst versteht, wenn man entweder die Bücher gelesen hat oder halt das komplette Werk, Trilogie oder halt mehrere Teile dann wirklich gesehen hat.
Also ich bin gespannt auf den dritten.
Ja. Der ja scheint anders zu werden. So zumindest deutet es das Ende des jetzigen zweiten Teils an.
Ja, das wird sich dann gar nicht mehr um Arrakis groß drehen, sondern lässt viel Spielraum für viele, viele Planeten und
genau, aber es scheint auch ein bisschen abzuweichen noch mehr von der Buchvorlage. Denn, soweit ich weiß, das zweite Buch spielt ja, ich meine, 12 Jahre oder so nach dem ersten.
Mhm.
Also es wird jetzt einen zeitlichen Gap geben zwischen dem Film jetzt und dem nächsten Film. Und nochmal jetzt expliziter Spoiler für die, die jetzt sagen, nee, da will ich mich überraschen lassen. Paul ist dann natürlich Imperator, aber ein sehr wackeliger Imperator, denn man hat es ja schon angeklungen gehört. Die anderen Häuser akzeptieren das nicht, was da passiert ist auf Arrakis und sagen, nee, nix ist. Du bist hier gar nichts. Auch dein Trick mit, ich heirate mal die Tochter des bisherigen Imperators, so als, ja, Anerkenntnis oder was auch immer, kaufen wir dir nicht ab. Aber ich meine, in den Büchern ist es auch so, dass Shani bei ihm bleibt als Konkubine. Weil er sagt ja, hat er ja auch mehrfach gesagt in dem Film, ich mache das hier aus politischen Gründen, ich werde jetzt sie heiraten, aber meine Liebe gehört einzig und für immer dir. Und sie rennt daraufhin ziemlich beleidigt in die Wüste und bleibt ja offenbar auf Arrakis. Was immer jetzt ihre Mission ist, wissen wir nicht. Das ist ja die letzte Szene des Films, wo sie auf der Düne sitzt und einen Sandwurm herbeiruft und wir wissen nicht, was sie vorhat, wo sie hin will. Keine Ahnung.
Was ich nicht verstanden habe, sie hatte dann auch irgendwie ein blaues Band, was sie sich erst irgendwie um die Stirn gemacht hat und danach um den Arm. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hatte.
Oh, das habe ich gelesen. Blaues Band bedeutet bei Fremen sowas wie, die sind vergeben oder so. Also irgendeine Bedeutung hat das. Vergeben oder halt verliebt. Irgend sowas bedeutet das wohl bei denen. Aber auch da Buchkenner wieder vor, schreibt uns das gerne bei Instagram. Ich meine aber, das ist, kennt man ja, ne? Ist ja bei den Bayern auch so mit den Schleifen am Dirndl, links und rechts, ne? Je nachdem, wo die Schleife sitzt, irgend sowas wird das bei den Fremen auch sein.
Ja, aber auch das dann wieder ohne, also klar, so zum Ende hin kann man auch offen lassen, warum hat sie jetzt das Band, aber wenn es auf Buchvorlage ist und Leute das dann schon wissen, dann erklärt es doch auf irgendeine Weise kurz.
Ja, okay, aber so eine Anekdoten werden ja nie erklärt in Buchverfahren.
Nee, aber, Entschuldigung.
Also nur mal die Kirsche im Dorf lassen hier bitte. Ja. Ja, nicht jede Buchanekdote wird erklärt. Es gibt auch schöne Easter Eggs für Leute, die nur die Bücher gesehen haben.
Aber
gesehen haben.
Ich werde die Bücher nicht lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür bin ich nicht groß genug Fan vom gesamten Thema dort. Ich habe hier genug Bücher stehen. Ich habe über 50 Bücher, die ich noch lesen muss.
Ey, du willst auf die Buchmesse, ne?
Ja, diesen Freitag. Und da werde ich mir nochmal 20 kaufen.
Ja. Wer soll das alles lesen?
Ich? Ohne Probleme.
Unglaublich. Unglaublich. Ja. Sonst gab es ein paar schöne Charaktere in dem Film. Einer ist jetzt ein weltweit bekanntes Meme geworden.
Ja.
So steht es geschrieben. Ey, wirklich. TikTok macht aus allen Memes. Das ist unglaublich. Ja. Es ist unglaublich.
Aber auch aus dem Psychopathen.
Aus allem. Es werden Memes produziert ohne Ende.
Aber ich bin froh, weil ich sehe jetzt nicht mehr ständig dieses schlechte Bild von 2013 von Peter Millark.
Ja, der Trend ist jetzt vorbei.
Ja, da bin ich froh drüber, ey. Ja,
abgelöst von Dune.
Finde ich gut.
Schauspielerleistung wie immer schön. Gab keine Aussetzer, niemanden negativ aufgefallen, oder?
Nee, war der Hammer. Wie auch dieser Psychopath, einfach krass.
Ja, Austin Butler. Geiler Job. Von vielen kritisiert als Fehlcast, aber fand ich
gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Der hat auch ein bisschen improvisiert. Tatsächlich. Echt? Ja, ein bisschen hat er improvisiert. So, wo er den Baron mal küsst oder so. Das ist alles so. Hat er ein bisschen reininterpretiert. Aber war okay.
War cool, ja. Finde ich cool.
War geil gemacht.
Naja, dann freue ich mich auf den dritten Teil.
Tust du nicht, das sehe ich deinem Gesicht an.
Nee, das stimmt. Aber ich werde ihn trotzdem gucken und hoffe einfach, dass wir dann eben genau diesen Aha-Moment haben. Und zwar echt ein paar Mal öfter.
Ja, wie gesagt, es ist eine Buchverfilmung. Man darf nicht.
Es ist eine Buchverfilmung. Yeah, dann soll sie doch aber eine gute Buchverfilmung bitte sein.
Du, wenn wir irgendwann mal hier, welchen Film wolltest du mit mir gucken von deinen Liebesschnulzenbüchern da?
Was jetzt nur noch ein einziges Mal.
Genau. Da hast du mir auch schon mehrfach vorgehalten. Lies doch das Buch, sonst darfst du nichts Negatives sagen darüber. Ja, genau. Lies das Buch von Dune, sonst darfst du nichts Negatives sagen darüber.
Nö. Ich darf, du nicht.
Oha. Gleichberechtigung läuft hier.
Ja.
Sehr, sehr gut. In diesem Sinne, es war wie immer ein Fest. Diesmal ein kinematografisches Meisterwerkfest.
Darf ich noch mal kurz festhalten? Ich habe ja jetzt oft genug erwähnt, wie ich den Film fand. Wir haben trotzdem auf Letterboxd 5 Sterne gegeben, weil Felix die gerne gehabt hätte, die 5 Sterne.
Nein,
und
das,
auch
ist,
haben
das
darf.
Ist so nicht
Doch,
richtig.
Das haben wir vorher geklärt.
Nein,
und
nein,
dafür
nein, das ist falsch. Wir sind ein gleichberechtigter Podcast. Wir machen 50-50. Wenn du 4 Sterne gibst und du hast 4 Sterne gegeben und ich 6 Sterne gebe, dann kommt im Schnitt nun mal leider eine 5 raus. Das kann ich wirklich nie ändern.
Ja, okay, die Diskussion hatten wir. Dafür muss man aber auch sagen, dass ich bei Letterboxd auch Argyle auf die 5 hatte, weil ich den einfach perfekt fand.
Ja,
deswegen finde ich es vollkommen okay, dass dann eben der jetzt auf der 5 dabei ist. Also bei den 5 Sternen ist halt so.
Ist halt so, kann man nicht ändern.
Ist jetzt halt auch da. Machst mal noch hier in die Liste. Natürlich, ja. Da könnt ihr auch immer sehen, die Filme, die wir bewertet haben, dann haben wir einmal extra welche mit 4 Sternen, also welche, die man sich auf jeden Fall angucken kann. 5-Sterne-Bewertung und auch extra nochmal Filme, die wir einfach so empfehlen, um sie mit Kindern zu gucken.
Genau.
Könnt ihr auch gerne reingucken.
Ja, dann hatten wir eine Umfrage gemacht.
Filmlich.
Zum Thema Jahresrückblick. Ich habe meine PowerPoint vermisst.
Ich habe gesagt, du bekommst keine.
Ja.
Außerdem ist es ja jetzt, bei Spotify kann man ja abstimmen. Ich glaube, du hattest gesagt, bei Apple Podcast funktioniert es leider nicht.
Wirklich nur bei Spotify.
Bei Spotify kann man abstimmen. Und da hat die Mehrheit für Silvester und Neujahr gestimmt. Genauso
aktuell, läuft ja
aktuell
noch, ne?
Genau, da läuft es noch. Auf Instagram hatten wir es vor einem Tag in der Story drin. Da haben, ich glaube,
ne?
über 70% sogar für Silvester und Neujahr gestimmt. Muss ich aber auch sagen, macht mehr Sinn, weil da noch mal kurz zu dem Thema. Wir würden es ja, wenn dann so machen, dass wir die Oscar- und die Jahresrückblickfolge in einem machen. Das wäre dann wahrscheinlich eine 2-Stunden-Folge. Und da muss ich auch sagen, würde ich als Zuhörer das ein bisschen doof finden, weil jetzt bei diesen ungefähr 40 Minuten, wo wir immer sind, das ist so genau so ein Arbeitsweg, den man hat.
Ah, okay.
Und da musst du dann Pause machen und weißt nicht mehr ganz, wo du warst.
Verstehe ich. Aber okay, wir richten uns natürlich nach der überwältigenden Mehrheit von 70%. Das klingt wirklich so, als ob da 1000 Leute abgestimmt haben, ne? Nein, wir sagen nicht, wie viele abgestimmt haben.
Nee, ich gucke jetzt nur noch mal, ob das wirklich irgendwie 70 war oder wie viel genau.
Ist egal. Die überwältigende Mehrheit hat dafür gestimmt, dann machen wir das natürlich auch so. Es sei denn, ihr stimmt jetzt bei Spotify noch anders ab.
71%.
71. Es sei denn, ihr stimmt jetzt bei Spotify noch anders ab. Es läuft, glaube ich, noch ein bisschen. Ich meine, 2 Wochen musste ich einstellen oder so. Egal. Was schauen wir als nächstes?
Wir haben jetzt 2 Filme auf dem Programm.
Gehen wir morgen ins Kino
und gucken uns Kung Fu Panda 4 an.
Mhm.
Und einen Horrorfilm, mal gucken, wie Horror der ist, Imaginary.
Kung Fu Panda, weiß ich, was mich erwartet. Bei Imaginary bin ich sehr gespannt.
Guckst du den Trailer extra nicht?
Von Imaginary?
Mhm.
Nö.
Okay, den habe ich nämlich schon gesehen und ich finde es interessant.
Interessant.
Ich glaube, dadurch, dass du so dieses ganze Conjuring- und Annabelle-Thema magst, könnte das auch schon eher was für dich sein.
Echt, ja?
Ja, weil es eben um Besessenheit, glaube ich, geht von einem Objekt.
Aber wenn du Conjuring jetzt mit ins Boot holst, setzt du hohe Maßstäbe.
Ich habe gesagt, so ähnlich. Ich weiß, es ist bei dir ganz oben. Ich meinte so ähnlich. Das geht so in die Richtung von besessenen
jetzt
Dingen.
Jetzt habe ich Erwartungen.
Na, super.
Auf oberster
also,
Ebene.
Also, wenn die Imaginary-Folge kommt, wisst ihr Bescheid. Felix wird hier anfangen mit, ich fand den Film scheiße.
Wir lassen uns überraschen. In diesem Sinne, wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin.
Tschüss.